Hallo, ich bin Christian Ohler, Geschäftsführer bei der I22 Digitalagentur in Bonn. Und ihr hört Arbeitsrecht für Arbeitgeber.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 63 von Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Mit dem Thema Abwicklungsverträge und Aufhebungsverträge, aktuelle Probleme und Lösungen. Moin aus Hamburg.
Moin auch von mir, Jens Buchwald aus dem wunderschönen sonnigen Hamburg.
Vielen Dank, dass Sie sich wieder für uns entschieden haben. Das haben auch HörerInnen in Äthiopien getan. Und dann haben uns auch wieder Menschen geschrieben, nämlich zum Beispiel Vera Nietzwetzki. Die hat geschrieben, vielen Dank für die immer wieder sehr informativen und guten Podcast-Folgen. Vielen Dank Ihnen dafür. Dann hat uns noch Daniela Müller geschrieben, ich höre Ihren Podcast regelmäßig und bin großer Fan. Auch dafür bedanken wir uns natürlich. Und Arno Hoffmann hat uns noch geschrieben, ich bin schon länger interessierter Hörer. Keep up the good work. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Ganz kurz in eigener Sache. Kündigung. Das wisst ihr alle, sind schmerzhaft für alle Beteiligten, für Arbeitgeber vor allem, wenn sie teuer werden. Um hohe Abfindungen zu vermeiden, haben wir für euch das Webinar Kündigen will gelernt sein, Top 10 Kündigungsgründe 2025 organisiert. Es findet am 23. September von 9 bis 11.30 Uhr statt. Und in dem Webinar stellen wir euch die häufigsten Kündigungsgründe vor und geben Tipps und Hinweise, wie ihr möglichst rechtssicher kündigen könnt und wie ihr taktisch vorgeht. Und das Ganze selbstverständlich wie immer mit unseren eigenen Fällen aus der Praxis und mit aktuellen Urteilen. Wir sprechen hierbei insbesondere folgende Themen und Top 10 Kündigungsgründe an. Erstmal etwas Allgemeines vorweg, bloß keine Fehler bei den Formalitäten machen. Dann das Thema Arbeitszeitbetrug und Spesenbetrug. Dann Diebstahl und Unterschlagung. Dann geht es um Tätlichkeiten und Körperverletzungen. Dann kommt noch das Thema Beleidigung, dann gehen wir von den Straftaten weg und dann kommen wir zum Thema Arbeitsverweigerung, gucken uns unerlaubtes Fehlen und Verspätungen an, werfen dann nochmal einen Blick auf die sogenannten Meldepflichts- und Nachweisverletzungen, dann das ganze Thema Konkurrenztätigkeit, das Thema Androhung und Vortäuschen einer Erkrankung und überhaupt das Thema krankheitsbedingte Kündigung. Dann betriebsbedingte Kündigung unter dem Oberbegriff Abteilungsschließung Outsourcing. Das ganze Webinar dauert 2,5 Stunden und kostet 95 € zuzüglich Umsatzsteuer pro Person. Den Teilnahmelink, den findet ihr in den Shownotes. Kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema Abwicklungsverträge und Aufhebungsverträge, aktuelle Probleme und Lösungen. Zu Beginn müssen wir erst einmal klären, was ist eigentlich ein Aufhebungsvertrag und ein Abwicklungsvertrag und wo liegen die Unterschiede? Ein Aufhebungsvertrag ist im Prinzip das Gegenteil zu einem Arbeitsvertrag. Mit dem Arbeitsvertrag vereinbaren ja Arbeitgeber und Arbeitnehmende die Aufnahme oder den Beginn eines Arbeitsverhältnisses. Mit dem Aufhebungsvertrag beenden beide zusammen das Arbeitsverhältnis. Der wesentliche Unterschied zwischen einem Aufhebungs- und einem Abwicklungsvertrag ist, dass durch den Aufhebungsvertrag das Arbeitsverhältnis beendet wird, durch den Abwicklungsvertrag nur die Folgen der Beendigung abgewickelt wird. Der Abwicklungsvertrag selbst beendet also das Arbeitsverhältnis nicht. Hier gibt es immer zuerst eine Kündigung und die beendet das Arbeitsverhältnis. Und um alle Folgen, wie zum Beispiel Freistellung, Vergütung, Zeugnis und so weiter, kümmert sich dann ein Abwicklungsvertrag. Was sind die Vorteile beider Vereinbarungen? Ja, es wird eine Kündigungsschutzklage vermieden. Das ist ja schon mal ein wesentlicher Vorteil. Das heißt, beide Seiten tragen kein Kostenrisiko für das Gerichtsverfahren und es gibt auch nicht das Risiko, vor Gericht zu verlieren. Weiterer Vorteil, natürlich in den Grenzen des AGB-Rechts, aber es kann im Prinzip alles vereinbart werden. Es können zum Beispiel die gesetzlichen und vertraglichen Kündigungsfristen abgeändert werden. Und auch Unklarheiten können beseitigt werden. Oft gibt es nämlich im Zusammenhang mit dem Ende eines Arbeitsverhältnisses noch offene Fragen. Zum Beispiel, ob und wenn ja, wie viele Überstunden noch ausgezahlt werden müssen, ob noch Sonderzahlungen wie Boni, Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld ausgezahlt werden müssen oder wie das Zeugnis aussehen soll. All diese Fragen können im Aufhebungs- oder Abwicklungsvertrag angesprochen und gelöst werden. So können spätere Streitigkeiten dann proaktiv gelöst werden. Ja, Nachteile gibt es natürlich auch. Ein wesentlicher Nachteil aus Arbeitgebersicht ist, dass ein Aufhebungs- und auch ein Abwicklungsvertrag nur geschlossen werden kann, wenn der Arbeitnehmende zustimmt. Die Zustimmung ist manchmal schwer zu bekommen und je nachdem, wie die Rahmenbedingungen aussehen, müssen Arbeitgeber hier den einen oder anderen Euro bezahlen, um die Unterschrift des Arbeitnehmenden zu kriegen. Ein wesentlicher Nachteil aus Arbeitnehmersicht ist, dass Aufhebungs- und Abwicklungsverträge zu schwerwiegenden finanziellen Konsequenzen bei den Leistungen der Bundesagentur für Arbeit führen können. Was für Risiken hier bestehen und wie ihr diese vermeiden könnt, das besprechen wir in der Folge, die am 4. August, also in 2 Wochen, erscheinen wird. Die Folge heißt dann auch sozialrechtliche Folgen von Kündigungen und Aufhebungsverträgen. Jetzt gucken wir uns aber erst einmal 2 wichtige Probleme bei Abwicklungsverträgen an. Ich hatte vor kurzem folgenden Fall. Ein Arbeitgeber, also ein Mandant von uns, hatte einen Arbeitnehmenden wegen schlechter Leistung fristgemäß gekündigt. Zusammen mit der Kündigung übergab er dem Arbeitnehmer einen Abwicklungsvertrag, in dem man sich darauf einigte, dass das Arbeitsverhältnis wie gekündigt zum 30.11.24 enden wird. Neben der Beendigung war vor allem noch ein gutes Zeugnis mit einer Dankens-, Bedauerns- und Gute-Wünsche-Formel im Abwicklungsvertrag geregelt. Zusätzliche Zahlungen, wie zum Beispiel eine Abfindung, wurden nicht vereinbart. Der Arbeitnehmer klagte nun vor dem Arbeitsgericht und brachte vor allem folgende Argumente vor. Erstes Argument: Der Arbeitnehmende habe den Abwicklungsvertrag gar nicht geschlossen, da er nur den Empfang des Abwicklungsvertrages quittiert habe. Die von uns vorgelegte Kopie, die eine Unterschrift des Arbeitnehmenden enthielt, sei falsch. Diesen Einwand konnten wir relativ schnell ausräumen, da auch auf dem Original die Unterschrift des Arbeitnehmers vorhanden war. Wegen der offensichtlichen Lüge des Arbeitnehmers haben wir allerdings vorsichtshalber noch einmal fristlos gekündigt, und zwar wegen Prozessbetruges. Ein weiterer Einwand des Arbeitnehmers war, dass der Arbeitgeber angeblich die schwierige krankheitsbedingte Situation des Arbeitnehmenden ausgenutzt habe und damit gegen das Gebot fairen Verhandelns verstoßen habe. Daher sei der Abwicklungsvertrag unwirksam. Das Bundesarbeitsgericht hatte in der Tat in einem Urteil aus dem Jahr 2019 das Gebot fairen Verhandelns aufgestellt. In dem BAG-Urteil kam der Arbeitgeber in die Wohnung der Arbeitnehmerin, was natürlich alleine bereits fragwürdig ist. In meinem Fall wurde der Abwicklungsvertrag in den Räumen unserer Mandantin geschlossen, also an einem Ort, an dem typischerweise arbeitsvertragliche Vereinbarungen geschlossen werden. Im BAG-Urteil war die Arbeitnehmerin arbeitsunfähig krank, lag im Bett, musste von ihrem Sohn geweckt werden und stand zusätzlich unter dem Einfluss von Schmerzmitteln. Der Arbeitnehmer in meinem Fall war jedoch nicht krank und auch sonst nicht in seiner Entscheidungsfindung beeinträchtigt. Aus diesem Grund konnte sich der Arbeitnehmer auch nicht mit diesem Argument durchsetzen. Das entscheidende Argument gegen den Abwicklungsvertrag fand der Arbeitnehmer nicht, leider aber das Arbeitsgericht. Es ist nämlich nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes so, dass ein Abwicklungsvertrag einen Arbeitnehmer dann unangemessen benachteiligt, wenn er für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses keine kompensatorische Gegenleistung erhält. Das hat das Bundesarbeitsgericht zum Beispiel im Jahr 2015 so entschieden. Eine solche kompensatorische Gegenleistung ist typischerweise eine Abfindung. In meinem Fall wurde keine Abfindung und auch kein sonstiger Zahlungsanspruch vereinbart. Zwar wurde dem Arbeitnehmer im Abwicklungsvertrag ein gutes Zeugnis zugesagt, nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts reicht das als kompensatorische Gegenleistung aber nicht aus. Was lernen wir daraus? Abwicklungsverträge können helfen, das Risiko einer Klage zu beschränken, indem eben im Abwicklungsvertrag vereinbart wird, dass der Arbeitnehmer auf sein Recht, gegen die Kündigung zu klagen, verzichtet. Wirksam kann allerdings ein solcher Verzicht nur vereinbart werden, wenn hierfür dem Arbeitnehmenden eine Gegenleistung gewährt wird, meistens eine Abfindung. Ist der Abwicklungsvertrag unwirksam, kann der Arbeitnehmende normal gegen die Kündigung klagen und der Arbeitgeber trägt dann die vollen Risiken des Kündigungsschutzverfahrens. Stellt sich abschließend noch die Frage, ob ein Abwicklungsvertrag eigentlich schriftlich geschlossen werden muss. Das BAG vertritt tatsächlich in ständiger Rechtsprechung hier die Auffassung, dass auch Abwicklungsverträge schriftlich geschlossen werden müssen und ansonsten unwirksam sind. Hierzu weist das Bundesarbeitsgericht darauf hin, dass die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder Auflösungsvertrag zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform bedürfen. Das steht ja in 623 BGB drin. Das gelte, sagt das BAG, auch für Klageverzichtsvereinbarungen, die im unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit dem Ausspruch einer Kündigung getroffen werden. Solche Verzichtsvereinbarungen sind Auflösungsverträge im Sinne von 623 BGB und deswegen schriftlich zu schließen.
So, wir wollen uns nunmehr einigen Punkten zuwenden, die im Rahmen von Aufhebungs- und auch Abwicklungsverträgen regelmäßig auftauchen bzw. die dort geregelt werden sollten. Vorab nochmal ein Hinweis. Grundlegendes zum Aufhebungsvertrag haben wir bereits in Folge 5 unseres Podcasts besprochen. Hören Sie gerne noch einmal rein. Dort gibt es weitere grundlegende Informationen zum Aufhebungsvertrag. Heute wollen wir, wie gesagt, nur Punkte besprechen, die wir dort noch nicht besprochen haben. Und jetzt schauen wir uns zunächst einmal gemeinsam das Thema Freistellung an und stellen uns dabei die Frage, was sollte hierbei unbedingt geregelt werden? Da können wir das Ganze gleich kombinieren mit einem Fall aus der Praxis. Und zwar habe ich zuletzt eine Führungskraft auf Arbeitnehmerseite vertreten. Die ist dann wiederum von ihrem Arbeitgeber fristgemäß gekündigt worden. Und wie das auch gar nicht so unüblich ist, wurde die Führungskraft für den Dauer der Kündigungsfrist freigestellt. Die Idee des Arbeitgebers dahinter ist natürlich klar, mit der Freistellung sollten die noch bestehenden Urlaubsansprüche erledigt werden. Ja, nur geklappt hat das in dem vorliegenden Fall nicht. In der Kündigung hat der Arbeitgeber nämlich geschrieben: Hiermit stellen wir Sie widerruflich unter Anrechnung auf bestehende Urlaubsansprüche bis zum Ablauf der Kündigungsfrist von der Arbeitspflicht frei. Was hat der Arbeitgeber hier in dem Fall falsch gemacht? Erster Fehler. Der hiesige Arbeitgeber hat die Führungskraft widerruflich freigestellt. Mit einer solchen widerruflichen Freistellung können jedoch bestehende Urlaubsansprüche nicht erledigt werden. Das BAG vertritt hierzu in ständiger Rechtsprechung die Auffassung, dass Urlaub nur durch eine endgültige, nicht unter dem Vorbehalt eines Widerrufs stehende Befreiung des Arbeitnehmers von der Arbeitspflicht erledigt werden kann. Nur dann sei es dem Arbeitnehmer möglich, die ihm aufgrund des Urlaubsanspruchs zustehende Freizeit uneingeschränkt selbstbestimmt zu nutzen. Das wiederum ist dann jedenfalls nicht gewährleistet, wenn der Arbeitnehmer während der Freistellung jederzeit damit rechnen müsse, wieder zur Arbeit gerufen zu werden. Das ist also das Problem bei einer widerruflichen Freistellung. Ja, dieser Fehler hat in unserem Fall dazu geführt, dass der Arbeitgeber den Urlaub trotz der erfolgten Freistellung am Ende auszahlen musste. Offenkundig ein sehr unglückliches Ergebnis aus Arbeitgebersicht, das es natürlich zu vermeiden gilt. Mit anderen Worten, wenn Sie Urlaub im Rahmen einer Freistellung in der Kündigungsfrist erledigen wollen, muss diese Freistellung zur Erledigung der Urlaubsansprüche unwiderruflich erfolgen. Die hier erklärte Freistellung enthielt jedoch noch einen zweiten Fehler. Ja, welcher war das? In unserem Fall hat der Arbeitgeber vergessen, die Freistellung auch unter Anrechnung von Überstundenausgleichs- und sonstigen Freizeitausgleichsansprüchen auszusprechen. Das ist dann natürlich in doppelter Hinsicht dumm gelaufen. Einerseits können Überstunden eben nur durch eine Freistellung erledigt werden, wenn diese auch in der Freistellung ausdrücklich erwähnt werden. Und zum anderen wäre die Anrechnung von Überstunden ja nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts auch bei einer nur widerruflich erklärten Freistellung möglich gewesen. Das ist also der Unterschied zwischen Urlaub und Überstunden. Zur Erledigung von Urlaubsansprüchen brauchen Sie immer eine unwiderrufliche Freistellung. Zur Erledigung von Überstunden reicht auch eine widerrufliche Freistellung. Allerdings muss hierbei ausdrücklich benannt werden, dass diese Freistellung unter Anrechnung auf Überstunden erfolgen soll. Ja, da das hier nicht der Fall war, mussten am Ende dann auch noch geleistete Überstunden abgegolten werden. Dementsprechend überlegen Sie sich bei einer Freistellungsklausel immer, wie Sie diese Freistellungsregelung ordnungsgemäß formulieren, damit Sie beispielsweise Urlaub erledigen können und damit Sie auch Überstunden erledigen können. Stellen Sie hierbei möglichst immer klar, für welchen Zeitraum eine Freistellung unter Anrechnung auf Urlaub erfolgen soll und ob die Freistellung unwiderruflich oder widerruflich erfolgen soll. Stellen Sie auch klar, ob während der Freistellungszeit das vertragliche Wettbewerbsverbot weiterhin gelten soll und ob sich der Arbeitnehmer weiterhin unverändert an das vertragliche Wettbewerbsverbot zu halten hat. Wenn die Freistellung jahresübergreifend ist, dann sollte im Rahmen der Freistellung unter Anrechnung auf Urlaubsansprüche auch differenziert werden, welcher Urlaubsanspruch zu welchem Zeitpunkt durch die Freistellung erfüllt werden soll. Weil wenn zum Beispiel bei einer Freistellung die Ende 2025 anfängt und bis beispielsweise Ende Februar 2026 andauert, entsteht ja mit Beginn des Jahres 2026 auch noch ein Teilurlaub für das Jahr 2026. Und dementsprechend sollte man hier möglichst genau operieren und auch eine genaue Differenzierung in der Freistellung beinhalten. Das rundet zunächst meine Ausführung zum Thema Freistellung ab und zu Freistellungsregelung. Das sollten Sie sich aber jeweils immer klar machen. Ein weiteres spannendes Thema ist die potenzielle Unwirksamkeit von Aufhebungsverträgen durch die Verlängerung der Kündigungsfrist. Mit anderen Worten, die Verlängerung der Kündigungsfrist kann eine unwirksame Befristung sein. Was ist denn damit gemeint? Wo ist denn da eigentlich das Problem? Also die Abgrenzung von Aufhebungsverträgen und nachträglichen Befristungsabreden, das kann immer mal wieder ein Thema bei laufenden Beendigungsverhandlungen sein. In vielen Verhandlungen über die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ist unter anderem auch ein möglichst später Beendigungstermin Gegenstand der Verhandlungen. Wenn ein solcher vereinbarter Beendigungstermin jedoch weit über die individuelle Kündigungsfrist des Arbeitnehmers hinausgeht, dann kann die Gefahr bestehen, dass ein solcher Aufhebungsvertrag als nachträgliche Befristung gewertet wird und der Befristungskontrolle des Teilzeit- und Befristungsgesetzes unterliegt. Existiert dann, ja, wie so häufig, kein Sachgrund für die Befristung im Sinne des § 14 Absatz 1 TZBFG, dann ist im Streitfall die Vereinbarung zur Beendigung unwirksam. Was sagt denn die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zur Abgrenzung? Also, grundlegend für die Qualifikation einer Vereinbarung als Aufhebungsvertrag oder aber als nachträgliche Befristungsabrede ist, dass es nicht auf deren Bezeichnung ankommt, sondern maßgebend ist, was konkret in der Vereinbarung geregelt ist. Ein Aufhebungsvertrag ist grundsätzlich eine Vereinbarung über das Ausscheiden eines Arbeitnehmers aus einem Arbeitsverhältnis. Von einer befristeten Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses ist hingegen auszugehen, wenn der von den Parteien gewählte Beendigungszeitpunkt die jeweilige Kündigungsfrist um ein Vielfaches überschreitet und, das ist jetzt ganz wichtig, es an weiteren Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses fehlt, wie sie im Aufhebungsvertrag typischerweise getroffen werden. Was sind das für Regelungen, die typischerweise eigentlich in einem Aufhebungsvertrag getroffen werden? Also, bei der Gestaltung eines echten Aufhebungsvertrages sollten Sie grundsätzlich auf Arbeitgeberseite darauf achten, dass folgende Regelungen beinhaltet sind. Zunächst einmal sollten Sie natürlich übereinstimmend festhalten, dass das Arbeitsverhältnis beendet werden soll. Weiterer Kernbestandteil eines jeden Aufhebungsvertrages in Abgrenzung zu einer Befristungsabrede sind häufig Vereinbarungen zu einer unwiderruflichen Freistellung unter Fortzahlung der Vergütung und unter Anrechnung und Erledigung von Urlaubs- und sonstigen Freizeitausgleichsansprüche. Auch typisch für Aufhebungsverträge und gänzlich untypisch für Befristungsabreden sind natürlich Regelungen zur Zahlung einer Abfindung wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Und ebenfalls typischerweise in Regelungen im Zusammenhang mit der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses sind solche Regelungen zur Herausgabe von Gegenständen, von Unterlagen, von Daten, insbesondere zu Beginn von einer Freistellung, auch die Herausgabe eines Dienstwagens und sonstiger Arbeitsmittel. Und üblicherweise enthält auch eine Befristungsabrede keine Regelung zur Erteilung eines Zwischenzeugnisses und eines Endzeugnisses. Dementsprechend sollten Sie insbesondere auf dem Zettel haben. Arbeitnehmervertreter versuchen gerne mal mit dieser Befristungsnummer oder mit diesem Befristungsargument um die Ecke zu kommen. Es reicht aber nicht aus, dass im Rahmen eines Aufhebungsvertrages oder einer sonstigen Beendigungsvereinbarung nur das Beendigungsdatum erheblich hinausgeschoben wird, um von einer nachträglichen Befristungsabrede auszugehen. Zusätzlich zur erheblichen Verlängerung des Arbeitsverhältnisses müssten weitere Elemente treten, die eindeutig für die Fortführung des Arbeitsverhältnisses und gegen die Beendigung des Arbeitsverhältnisses sprechen. Wenn Sie also darauf Acht geben, dass bestimmte für einen Aufhebungsvertrag typische Regelungen auch in den Aufhebungsvertrag aufgenommen werden, so ist das Risiko, dass Sie hier nolens volens in eine Befristungskontrolle laufen, relativ gering und können einer diesbezüglichen Argumentation von Arbeitnehmervertretern entspannt und mit Gelassenheit entgegensehen. In diesem Zusammenhang haben wir noch einen Punkt, der auch üblicherweise in Aufhebungsverträgen und Abwicklungsverträgen im Zusammenhang mit Freistellungsregelungen auftauchen kann. Und das sind sogenannte Sprinterklauseln. Was ist das und was soll das und was muss da rein? Sprinterklauseln sind insbesondere dann sinnvoll, wenn der Zeitraum bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist beziehungsweise bis zum Beendigungsdatum, auf das Sie sich geeinigt haben, noch relativ weit in der Zukunft liegt und dementsprechend für Sie eine noch länger fortbestehende Gehaltsvorzahlungspflicht besteht. Es kann dann nämlich die Situation auftreten, dass der Arbeitnehmer während der Freistellung und noch während des Bestandes des Arbeitsverhältnisses ein neues Arbeitsverhältnis antreten könnte. Und hierzu müsste er aber vor dem Auslaufen der ordentlichen Kündigungsfrist aus dem Arbeitsverhältnis kommen, um die Möglichkeit zu haben, diesen neuen Arbeitsvertrag anzutreten. Und dafür ist eine solche Sprinterklausel gedacht, dass dem Arbeitnehmer ein einseitiges, vorzeitiges Lösungsrecht einräumt, meistens mit einer kurzen Vorankündigungsfrist von einer oder zwei Wochen, zum Teil unbegrenzt auf den Termin, zum Teil zum Monatsende, damit der Arbeitnehmer in die Lage versetzt wird, auch vor dem vereinbarten Beendigungsdatum einen neuen Job anzutreten. Was ist der Vorteil für Sie als Arbeitgeber? Der Vorteil ist, dass Sie möglicherweise Lohnkosten sparen. Häufig ist üblich, dass ein bestimmter Prozentteil der durch die vorzeitige Beendigung ersparten Vergütung als Abfindung oder als zusätzliche Abfindung an den Arbeitnehmer ausgezahlt wird. Hier ist es Verhandlungssache, welcher Prozentsatz hier angesetzt wird. Aber selbst wenn die gesamte Vergütung, die dem Arbeitnehmer zustehen würde, ausgehend vom Arbeitnehmerbrutto als zusätzliche Abfindung wegen der vorzeitigen Beendigung an den Arbeitnehmer ausgezahlt wird, würden Sie hier Geld einsparen, da Sie in diesem Zusammenhang die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung einsparen würden, die im Falle einer Abfindungszahlung nicht anfallen würden. Es kann also auch für Sie ein sinnvolles Element sein. Eine solche Sprinterklausel macht also immer Sinn, wenn Sie hier betriebswirtschaftlich Einsparungen für sinnvoll erachten. Wenn es für Sie aber wichtig ist, zum Beispiel aus Konkurrenzschutzgesichtspunkten beziehungsweise wenn Ihnen wichtig ist, dass das vertragliche Wettbewerbsverbot eingehalten wird, dann kann man das natürlich auch mit gewissen Einschränkungen verbinden beziehungsweise können Sie natürlich auch überlegen, dass eine solche Sprinterklausel nicht in den Vertrag mit aufgenommen wird. Es kommt da also ganz auf Ihre Interessenlage an. Überlegen Sie, ob eine solche Klausel sinnvoll und erforderlich aus Ihrer Arbeitgebersicht ist.
Eine immer wieder spannende Situation tritt ein, wenn man erst einen Aufhebungs- oder einen Abwicklungsvertrag mit einer Abfindung abgeschlossen hat und sich danach ein fristloser Kündigungsgrund ergibt. Die Kernfrage ist hier, muss der Arbeitgeber die Abfindung noch zahlen, wenn die fristlose Kündigung wirksam ist? Einen solchen Fall hatte das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern im Jahr 2023 zu entscheiden. Worum ging es da? Wir haben einen Arbeitnehmer, der beim Arbeitgeber als Vertriebsmitarbeiter beschäftigt war und wegen erheblicher Auffälligkeiten bei der Spesenabrechnung wurde der Arbeitnehmer Anfang 2021 fristgemäß zum 30. Juni gekündigt. Die Parteien schlossen dann einen Abwicklungsvertrag und der Arbeitgeber verpflichtete sich in dem Abwicklungsvertrag zur Zahlung einer Abfindung in Höhe von 41.600 Euro. Nach Abschluss des Abwicklungsvertrages erfuhr der Arbeitgeber von weiteren Vorfällen, in denen der Arbeitnehmer aus Arbeitgebersicht Reisekosten und Spesenkostenbetrug begangen hatte. Aus diesem Grund kündigte der Arbeitgeber am 17. Februar dann außerordentlich fristlos. Gegen diese Kündigung wandte sich dann der Arbeitnehmer mit einer Klage zum Arbeitsgericht und außerdem klagte er auch die Abfindung aus dem Abwicklungsvertrag ein. Das Arbeitsgericht hat dem Arbeitnehmer Recht gegeben und zum einen entschieden, dass die fristlose Kündigung unwirksam ist und zum anderen, dass der Arbeitgeber die vereinbarte Abfindung an den Arbeitnehmer zahlen muss. Hiergegen hat der Arbeitgeber dann Berufung zum Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern eingelegt. Und das LAG entschied zugunsten des Arbeitgebers. Zum einen hat es klargemacht, dass der Spesenbetrug durch den Arbeitnehmenden ausreiche, um das Arbeitsverhältnis fristlos zu kündigen. Der Arbeitnehmende hatte hier Reisekosten in Höhe von 114 Euro abgerechnet für eine Tagung, an der er tatsächlich gar nicht teilgenommen hatte. Auch gab es noch weitere Abrechnungen, in denen der Arbeitnehmende falsche Angaben gemacht hatte und sich so Spesen erschlichen hatte. Auch, sagt das LAG, steht dem Arbeitnehmer nicht die Abfindung zu, die im Abwicklungsvertrag vereinbart wurde. Hierzu sagt das LAG unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes wörtlich: Wenn eine Abwicklungsvereinbarung mit der Begründung eines eigenständigen Abfindungsanspruches zustande gekommen ist, steht eine solche Vereinbarung regelmäßig unter der aufschiebenden Bedingung, dass das Arbeitsverhältnis bis zum vereinbarten Auflösungstermin fortgesetzt wird. Löst später eine außerordentlich fristlose Kündigung das Arbeitsverhältnis vor dem vorgesehenen Auflösungszeitpunkt auf, wird der Aufhebungsvertrag oder der Abwicklungsvertrag einschließlich einer darin vereinbarten Abfindungszahlung gegenstandslos. Aus Arbeitgebersicht ist dieses Urteil höchst spannend. Wenn ihr also einmal eine Situation habt, wo ihr euch mit dem Arbeitnehmer schon über das Ende des Arbeitsverhältnisses geeinigt habt und auch die Zahlung einer Abfindung versprochen habt, ist es erstens, wenn der vereinbarte Beendigungszeitraum noch nicht vorbei ist, dennoch möglich, fristlos zu kündigen. Und zweitens müsst ihr, wenn die fristlose Kündigung wirksam ist, auch die vereinbarte Abfindung nicht mehr zahlen. Und noch eins zum Schluss, das Ganze geht nicht nur bei Abwicklungs- oder Aufhebungsverträgen, sondern auch bei Vergleichen vor dem Arbeitsgericht.
So, wir wollen uns dann dem Thema Urlaub hinwenden und schauen, welche Regelungen in Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen zum Thema Urlaub möglich bzw. sinnvoll sind. Und in dem Zusammenhang haben wir ein ganz aktuelles Urteil des Bundesarbeitsgerichtes, und zwar vom 3. Juni 2025, welches mit der Überschrift "Kein Urlaubsverzicht durch Prozessvergleich" überschrieben war. Man kann aber gleich sagen, die Aussagen, die ich gleich zusammenfassen werde, die gelten auch für Regelungen in Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen und sind deshalb in der Praxis zu berücksichtigen. Das Bundesarbeitsgericht weist hierbei insbesondere darauf hin, dass im bestehenden Arbeitsverhältnis ein Arbeitnehmer selbst durch einen gerichtlichen Vergleich, und wie gesagt, Gleiches gilt halt auch für einen Aufhebungs- oder Abwicklungsvertrag, nicht auf seinen gesetzlichen Mindesturlaub verzichten kann. Wir müssen uns aber ein bisschen genauer angucken, was da eigentlich passiert war und in welcher Konstellation das Bundesarbeitsgericht diese Aussage getroffen hat. Die Parteien des Arbeitsverhältnisses stritten hier über die Abgeltung von 7 Tagen gesetzlichen Mindesturlaubs aus dem Jahr 2023. Der Kläger war bei der Beklagten vom 1. Januar 2019 bis zum 30. April 2023 als Betriebsleiter beschäftigt. Im Jahr 2023 war er von Beginn an bis zur Beendigung seines Arbeitsverhältnisses durchgehend arbeitsunfähig erkrankt und deshalb nicht in der Lage, seinen Urlaub aus diesem Jahr in Anspruch zu nehmen. In einem gerichtlichen Vergleich. Vom 31. März 2023 verständigten sich die Parteien unter anderem darauf, dass das zwischen ihnen bestehende Arbeitsverhältnis gegen Zahlung einer Abfindung in Höhe von 10.000 Euro durch arbeitgeberseitige ordentliche Kündigung zum 30. April 2023 endet. In Ziffer 7 dieses Vergleiches war geregelt, Urlaubsansprüche sind in natura gewährt. In der dem Vergleichsschluss vorausgehenden Korrespondenz zwischen den Parteien hat die Prozessbevollmächtigte des Klägers ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auf den gesetzlichen Mindesturlaub nicht wirksam verzichtet werden könne, sich später aber unter Hinweis auf die geäußerten rechtlichen Bedenken gleichwohl mit dem Vergleich einverstanden erklärt. Mit seiner nunmehr erhobenen Klage hat der klagende Arbeitnehmer von der Beklagten verlangt, die noch offenen 7 Tage gesetzlichen Mindesturlaubs aus dem Jahr 2023 mit einem Betrag in Höhe von 1.615,11 € nebst Zinsen abzugelten. Der im gerichtlichen Vergleich geregelte Verzicht auf den unabdingbaren Mindesturlaub sei unwirksam. Ja, die Vorinstanzen haben der Klage stattgegeben und auch das Bundesarbeitsgericht hat die Revision der beklagten Arbeitgeberin zurückgewiesen. Der klagende Arbeitnehmer habe hier gemäß § 7 Absatz 4 Bundesurlaubsgesetz einen Anspruch auf Abgeltung seines nicht erfüllten gesetzlichen Mindesturlaubs aus dem Jahr 2023. Insbesondere sei der Urlaubsanspruch nicht durch Ziffer 7 des Prozessvergleiches erloschen. Diese Vereinbarung, wonach Urlaubsansprüche in natura gewährt seien, sei hier gemäß § 134 BGB unwirksam, soweit sie einen nach § 13 Absatz 1 Satz 3 Bundesurlaubsgesetz unzulässigen Ausschluss des gesetzlichen Mindesturlaubs regele. Und weder der gesetzliche Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub noch ein erst künftig, das heißt mit der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhältnisses entstehender Anspruch auf Abgeltung gesetzlichen Mindesturlaubs, darf im Voraus abgeschlossen oder beschränkt werden. Dies gelte selbst dann, wenn bei Abschluss eines gerichtlichen Vergleichs, der eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung regelt, bereits feststeht, dass der Arbeitnehmer den gesetzlichen Mindesturlaub wegen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit nicht mehr in Anspruch nehmen kann. Der bezahlte Mindesturlaub darf nach europäischem Recht außer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht durch eine finanzielle Vergütung ersetzt werden. Im bestehenden Arbeitsverhältnis darf der Arbeitnehmer somit nicht gegen und erst recht nicht ohne finanziellen Ausgleich auf den gesetzlichen Mindesturlaub verzichten. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dieses Urteil gilt erstens nur für den gesetzlichen Mindesturlaub. Für den vertraglichen Zusatzurlaub sind andere Regelungen denkbar. Da wäre auch ein Verzicht denkbar. Und was auch hervorzuheben ist, ein Verzicht auf Urlaubsansprüche während des bestehenden Arbeitsverhältnisses ist nicht möglich. Das wird hier auch ganz klar gemacht. Insbesondere in Fällen von längerer Arbeitsunfähigkeit kann also nicht während des Bestandes des Arbeitsverhältnisses auf gesetzliche Mindesturlaubsansprüche verzichtet werden. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist allerdings ein solcher Verzicht auf Urlaubs- bzw. auch Urlaubsabgeltungsansprüche rechtlich grundsätzlich zulässig und möglich. Das sollten Sie also bei der Vereinbarung von Abwicklungs- und Aufhebungsvertragen sorgfältig beachten. Und ein letzter Punkt, der auch aus unserer Sicht in jeden guten Aufhebungs- und Abwicklungsvertrag gehört, ist eine konkrete Zeugnisregelung. Sie ärgern sich lediglich, wenn Sie überhaupt keine Regelung zum Zeugnis aufnehmen oder eine sehr allgemeine Regelung zum Zeugnis. Aus unserer Sicht empfiehlt es sich hier, klar festzuzurren, mit welcher Note ein Zeugnis zu erteilen ist und möglicherweise auch schon eine Regelung darüber aufzustellen, wer das Zeugnis erstellt, ob der Arbeitnehmer möglicherweise ein Vorschlagsrecht erhält, unter welchen Voraussetzungen Sie als Arbeitgeber von diesem Vorschlag bzw. Entwurf abweichen dürfen. Auch eine mögliche Abstimmung von Inhalten zur Tätigkeits- und Aufgabenbeschreibung kann dort aufgenommen werden. Es ist sogar möglich, dass Sie den gesamten Zeugnistext in eine solche Vereinbarung oder als Anlage zu einer solchen Vereinbarung mit aufnehmen. Jedenfalls ist es aus unserer Sicht nicht besonders zielführend, dass man sich im Nachhinein dann noch über das Zeugnis und den Zeugnisinhalt streitet. Da haben Sie als Arbeitgeber wahrlich Wichtigeres zu tun. Es empfiehlt sich, konkrete Regelungen mit in den Aufhebungsvertrag und oder den Abwicklungsvertrag aufzunehmen.
Das soll es für heute gewesen sein. Wieder mal hoffen wir natürlich, dass euch die heutige Folge gefallen hat und freuen uns über klasse Bewertungen und natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt. Die nächste Folge, die haben wir ja schon angeteasert, die kommt am 4. August und hat das Thema sozialrechtliche Folgen von Kündigungen und Aufhebungsverträgen. Bleibt nur noch, mich zu verabschieden. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und auch von mir ganz herzliche Grüße aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.